7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung, und wir nehmen Kurs auf die Kalenderwoche 16. Da wird uns unter anderem die neue Strategie bei Hapag-Lloyd beschäftigen und die anstehende Hauptversammlung bei Beiersdorf. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung, und zu Beginn schauen wir mal genauer auf eine Branche, die gerade bei Private Equity Investoren besonders beliebt ist. In der nächsten Woche kommt es zu einer spannenden, außerordentlichen HV bei Software One. Die will der Private Equity Investor Bain übernehmen, und das ist nicht die einzige Transaktion in der Branche mit PI-Beteiligung. Grund genug für uns, mal etwas genauer zu schauen, was die Investoren an Software gerade interessant finden. Und der Mann, der sich mit Private Equity bei uns am besten wohl auskennt, ist Christoph Ruhkamp, Reporter der Börsenzeitung und heute mein Gesprächsgast. Hallo Christoph.
Hallo.
Christoph, am 18. April, wie schon erwähnt, steht die außerordentliche HV an bei Software One, Schweizer IT-Dienstleister. Bei Bain muss man sagen, die arbeiten seit rund einem Jahr jetzt schon an dieser Transaktion. Die drei Gründer hatte Bain von Beginn an auf seiner Seite, den Verwaltungsrat und Vorstand dagegen nicht. Und wer jetzt sagt, Bain und ruckelige Softwareübernahmen, da war doch schon mal was. Es ist nicht der erste Anlauf von Bain, sich im Softwarebereich Verstärkung zu holen.
Ja, richtig. Bain hat eigentlich schon Erfahrungen in Deutschland gesammelt und könnte die jetzt auch anwenden bei Software One. In Deutschland hatten sie versucht, die Software AG in Darmstadt zu übernehmen. Silver Lake war da mal etwas schneller und hatte sich mit dem Gründer Peter Schnell und mit dessen Stiftung abgestimmt und dadurch schon einen wesentlichen Anteil der Aktien auf ihre Seite gebracht, bevor sich Bain bemüht hat. Und dann waren die Ohren nicht mehr ganz offen für Bain. Diesmal hat Bain schon, bevor irgendwas öffentlich wurde, die drei Gründer der Software One in der Schweiz auf ihre Seite gebracht. Das ist Daniel von Stocker, der auch im Verwaltungsrat sitzt, und der Beat Kurti und der René Gilly. Die drei haben zusammen 29% der Aktien. Da fehlt noch was, und darum geht's jetzt in der Hauptversammlung. Die drei Gründer haben eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumt und wollten den gesamten Verwaltungsrat ablösen, weil der sich gesperrt hat gegen die Übernahme durch Bain. Da ging es um ein Milliardenangebot, das erst ungefähr bei 2 Milliarden Schweizer Franken lag und jetzt eher in die Größenordnung von 2,5 Milliarden Schweizer Franken gerückt ist. Das war dem Verwaltungsrat und dem Vorstand trotzdem nicht genug, und darum geht es jetzt. Und es ist ja ein harter Schritt, den gesamten Verwaltungsrat ablösen zu wollen, weil da nicht No-Names drin sitzen, sondern das sind gestandene Manager. Da ist zum Beispiel der Timo Iamutila, das ist der CFO von ABB, also von einem riesigen Konzern. Oder der ehemalige Zalando-Manager Jim Freeman. Das sind nicht Leute, die sich so einfach über den Haufen fahren lassen. Und deswegen haben sie sich auch vorab schon mal darum gekümmert, Verbündete zu finden. Und die haben sie auch gefunden.
Wer sind denn die Verbündeten, die Ihnen da jetzt beispringen?
Das sind die großen Stimmrechtsvertreter, die ja recht einflussreich geworden sind bei Hauptversammlungen. Das ist ISS oder Glass Lewis. Und alle diese Stimmrechtsvertreter, die institutionellen Investoren eine Empfehlung geben, wie sie abstimmen sollen bei der Hauptversammlung, haben sich dafür ausgesprochen, nicht den gesamten Verwaltungsrat abzulösen, so wie die drei Gründer das einfach machen wollten. Und jetzt muss man mal sehen, wie die Abstimmung dann nächste Woche ausgeht. Natürlich haben die drei Gründer immer noch gute Chancen, weil sie ja auf jeden Fall anwesend sein werden. Sie werden auf jeden Fall abstimmen mit den 29% der Aktien. Aber die andere Seite hat auch ganz gute Chancen, weil immer mehr Fonds passiv verwaltet werden und nur den Indizes folgen. Und der einzige Weg, dann noch Entscheidungen zu treffen für die Fondsmanager, ist eigentlich Einfluss über die Hauptversammlung zu nehmen, weil die Entscheidung, welche Aktie sie im Portfolio haben, die wird ja schon durch den Index getroffen. Und deswegen folgen diese Fondsmanager diese Fondsmanager legen immer mehr Gewicht darauf, auf die Entscheidungen in den Hauptversammlungen, und schauen sich das genauer an und lesen deswegen auch die Analysen der Stimmrechtsvertreter. Und so könnte es sein, dass diese außerordentliche Hauptversammlung, die auch immer mehr Aufmerksamkeit vorab bekommt, dann dazu führt, dass ein großer Anteil des Kapitals anwesend ist, auch tatsächlich abstimmt. Deswegen ist nicht gleich gesagt, dass die Gründer sich durchsetzen mit ihrem Vorhaben.
Jetzt ist es ja kein Einzelfall. es gibt immer mehr Private Equity Fonds, die auf Software schielen, hat man so den Eindruck. Was macht denn die Softwarebranche für Private Equity Investoren interessant? Wie kommt es, dass die da jetzt auf einmal so aktiv werden in dem Feld?
Ja, ich würde sagen, der erste Schritt in diese Richtung war die Pandemie an sich, weil sie dafür gesorgt hat, dass es nötig wurde, dass Menschen weniger persönlich aufeinandertreffen. Und da war Software einfach eine Hilfe. Nicht nur bei virtuellen Treffen, sondern auch im Gesundheitssektor beispielsweise virtuell gestellte Diagnosen oder im Bildungssektor virtuell gehaltene Vorlesungen. Das alles hat ermöglicht, dass Menschen nicht aufeinandertreffen mussten. Das war ja erwünscht in der Pandemie. Und das hat einen Schub für diese gesamte Softwarebranche gebracht. Das ist, denke ich, ein Grund. Und ein weiterer Grund ist, dass in der Softwarebranche oft Software nach einem Abonnementmodell inzwischen verkauft wird. Also nicht mehr einmalig eine Lizenz verkauft wird, sondern immer wiederkehrende Erlöse da sind, die sich auch ganz gut im Voraus berechnen lassen. Und das mögen die Finanzinvestoren natürlich, weil dann können sie schauen, wie viel sie für ihre Fremdkapital ausgeben müssen und ob die wiederkehrenden Erlöse höher sind und sie deswegen dann einen Gewinn machen können.
Gibt es da denn Zahlen, wie die Aktivität im Moment so aussieht?
Ja, es gab ungefähr 3000 Software-Deals im Jahr 2023 und davon gingen 1500, also ungefähr die Hälfte, auf das Konto der Private-Equity-Branche. Also ein ungewöhnlich hoher Anteil. In anderen Branchen ist der Anteil geringer.
Jetzt gibt es ja auch Finanzinvestoren, die sich spezialisiert haben sogar auf diese Branche. Thoma Bravo ist, glaube ich, ein ganz bekannter, PSG Equity und auch Main Capital, die relativ klein sind, glaube ich, von den Mitteln, aber auch durchaus aktiv. Und die haben ja gerade auch ein oder zwei neue Fonds sogar eingeworben, ne?
Ja, diese Häuser sind tatsächlich sehr aktiv, unter anderem auch in Deutschland oder ganz besonders in Deutschland. Zum Beispiel Thoma Bravo, die ja etwas größere Softwareübernahmen machen, haben die EQS AG in München übernommen. Das ist eine Softwarefirma, die Compliance unterstützt, gerade im Bereich des Finanzmarktes. Und im mittleren Bereich tummelt sich die PSG Equity und im unteren Bereich bei den kleineren Unternehmen Main Capital. Die waren in den letzten Jahren ganz besonders aktiv, nicht nur in Deutschland, aber besonders in Deutschland. Die kaufen kleinere Softwarefirmen und haben jetzt gerade zwei Fonds eingesammelt, die beide ungefähr doppelt so groß wie die Vorgänger sind und insgesamt 2,4 Milliarden Euro auf die Waage bringen. Um mal einen Vergleich zu ziehen, das ist sehr viel Geld. Erstens, weil die gesamte Private-Equity-Branche Fundraising-Probleme hat im Moment. Im vergangenen Jahr wurde ungefähr 30% weniger Geld eingesammelt. Und der direkte Vergleich wäre vielleicht Tiger Global, ein Venture-Capital-Unternehmen und Private-Equity-Unternehmen, das junge Firmen mit Finanzierungsrunden unterstützt und sehr groß ist. Die haben ungefähr 2,2 Milliarden eingesammelt und Main Capital hat jetzt mal eben auf einen Schlag 2,4 Milliarden eingesammelt. Da sind 500 Millionen Euro drin für ganz kleine Unternehmen, also im Bereich eines Unternehmenswertes von 10 bis 15 Millionen Euro. Und das übrige Geld, also der Löwenanteil von 1,9 Milliarden, ist gedacht für etwas größere Unternehmensübernahmen im Bereich von 150 Millionen Euro. Das heißt, von denen wird man noch öfter hören.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Transaktion, die wir uns auch anschauen müssen, weil sie auch in Deutschland ja Schlagzeilen gemacht hat, kann man sagen. EQT, ein großer schwedischer Finanzinvestor, zuletzt ein Fonds über 24 Milliarden Dollar eingesammelt, der hat im vergangenen Jahr die Softwarefirma SUSE von der Börse genommen, an die er sie kurz vorher auch selber gebracht hatte. Lass uns da nochmal schauen. Was sind das für Pläne? Das ist ja, glaube ich, auch jetzt nicht der erste Fall, wo ein Unternehmen wieder die Börse verlässt.
Ja, da würde ich sagen, das ist kein Phänomen der Softwarebranche, sondern ein Phänomen der Private-Equity-Branche und der Börsengänge im Jahr 2021. Damals war der ganze Finanzmarkt befeuert von frisch gedrucktem Zentralbankgeld. Das wurde gemacht, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und das hat auch das IPO-Geschehen angetrieben. Und damals haben Finanzinvestoren Minderheitsanteile an ihren Unternehmen an die Börse gebracht, in der Hoffnung, dass sie dann nach einem weiteren Kursanstieg sich von weiteren Aktien trennen können. In einigen Fällen oder in vielen Fällen ist es dann andersrum gekommen. Die Kurse sind gefallen und die Finanzinvestoren waren sozusagen gefangen in diesen Beteiligungen und hätten sich nur mit Verlust oder mit sehr geringem Gewinn davon trennen können. Und dann haben sie sich in einigen Fällen eben entschieden, wir nehmen das Unternehmen wieder von der Börse und arbeiten nochmal weiter damit. Wir ergänzen das Unternehmen durch Zukäufe oder wir senken die Kosten. Und so ist es auch bei SUSE gewesen. Da ist eben die Hoffnung, dass wenn man nochmal weiterarbeitet mit dem Unternehmen, dass man sich dann in ein oder zwei Jahren mit Gewinn davon trennen kann. Und deswegen hat EQT das Unternehmen von der Börse genommen.
Und im Übrigen auch von den neuen 24 Milliarden Dollar soll ein Teil in Technologie fließen. Von daher, da werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere hören. Das war die Einschätzung heute schon mal zur Branche von Christoph Ruhkamp, unserem Reporter für Private Equity. Schön, dass du da warst und vielen Dank für die Einschätzung.
Dankeschön.
Spannend wird es in der nächsten Woche auch bei Hapag-Lloyd. Das Unternehmen will am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag seine neue Mittelfriststrategie erläutern. Die heißt recht simpel Strategie 2030 und ist die Fortsetzung der 2018 aufgelegten Strategie 2023. Der Kurs der vorherigen Strategie soll im Kern weitergeführt werden. Insbesondere Qualität und Nachhaltigkeit sollen in den Fokus rücken. Das hat zumindest CEO Rolf Habben-Jansen angekündigt. Der wird die Umsetzung auch selbst noch weitgehend begleiten können. Der hat seinen Vertrag gerade um 5 Jahre verlängert. Jetzt läuft er bis Ende März 2029. Hapag-Lloyd investiert unter anderem in die Dekarbonisierung der Flotte und das Ziel lautet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dem Kerngeschäft der Linienschifffahrt will man treu bleiben. Es wird aber erweitert, heißt es aus Hamburg. Hapag-Lloyd ist die größte deutsche Containerreederei und weltweit die Nummer 5 in der Containerschifffahrt. Zugleich will Hapag-Lloyd aber den neuen Geschäftsbereich Terminal und Infrastruktur etablieren. Der Konzern ist mittlerweile weltweit schon an 20 Terminals beteiligt. Ebenfalls am Dienstag legt Beiersdorf Quartalszahlen vor und da dürften die Anleger besonders das Kernsegment Consumer in den Blick nehmen. Beiersdorf hat für 2024 in dem Segment ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert. Das wäre deutlich weniger als im Vorjahr, als noch ein Plus von 12,5% erreicht wurde. Der Analystenkonsens geht für das erste Quartal jetzt von knapp 7% aus. 2023 hat Beiersdorf einen Rekorderlös von fast 9,5 Milliarden Euro eingefahren. Allerdings hat sich das Wachstumstempo zuletzt verlangsamt. Das Jahresende lag bereits unter den Markterwartungen. Für einen Aufheller der Stimmung könnte allerdings die bevorstehende Hauptversammlung sorgen, die am Donnerstag stattfinden wird. Beiersdorf will da eine Dividendenerhöhung beschließen lassen. Und für die Aktionäre wäre das die erste Anhebung der ordentlichen Dividende seit 2007. In der gesamten Woche von Montag bis Sonntag steht dann auch noch die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank an. Die Wirtschaftsgrößen treffen sich in Washington und voraussichtlich von Mittwoch an wird dann auch einige Tage Deutschlands Bundesfinanzminister Christian Lindner vor Ort sein. Er kann sich vermutlich schon mal auf kritische Fragen zur aktuellen Wirtschaftsschwäche einstellen. In erster Linie stehen in Washington die großen übergeordneten Themen auf der Agenda. Die Finanzminister und Notenbankgouverneure wollen sich über die weltwirtschaftliche Lage austauschen, über Risiken für die Finanzstabilität und über die Zusammenarbeit im Kampf gegen die globale Klimaerwärmung. Um die jährliche Tagung herum gruppiert sich in Washington auch der Austausch innerhalb der G7, der Gruppe der führenden Industrieländer, und in der G20, der Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer. Die europäischen Finanzminister wollen mit einer abgestimmten Position in die Termine gehen, die sie beim ECOFIN und dem jüngsten Euro-Gruppentreffen vorbereitet haben. Und auch der Blick auf die weiteren Termine der Woche startet in den USA. Am Montag empfängt US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus in Washington sowohl den irakischen Premierminister Mohammad Shia al-Sudani als auch Tschechiens Premierminister Petr Fiala. Und es startet, wie schon erwähnt, die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Am Dienstag legt der IWF in Washington den Global Financial Stability Report und seinen Weltwirtschaftsausblick vor. Und hier in Frankfurt beginnt die vierte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12.000 Beschäftigte der Postbank. Am Mittwoch veröffentlicht die Federal Reserve dann in Washington das Beige Book und der IWF legt den Fiscal Monitor vor. Außerdem treffen sich die G7 Außenminister, für sie geht es nach Capri. In Deutschland startet am Mittwoch in Friedrichshafen die AERO, die internationale Leitmesse für allgemeine Luftfahrt. Die wird bis Samstag dauern und am Tegernsee beginnt der Ludwig-Erhard-Gipfel, der bis Freitag läuft. In Berlin eröffnet am Mittwoch der European Data Summit. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto Enabling Innovation, Boosting Competition und wird bis Freitag dauern. In Potsdam findet der Jahresempfang des Bundesverbands der Mittelstand BVMW statt und die Verkehrsministerkonferenz tagt in Münster. Am Donnerstag startet in Washington das Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Es läuft bis Sonntag. Und es findet die Pressekonferenz von IWF-Chefin Kristalina Georgieva statt. Sie spricht in Washington im Rahmen der Frühjahrstagung zur globalen Politikagenda. In Europa gibt in Brüssel der Europäische Automobilherstellerverband ACEA die Kfz-Neuzulassung für den Monat März bekannt. Und in Deutschland verhandelt der BGH in Karlsruhe über die Zulässigkeit von Werbung mit dem Begriff klimaneutral. Und in Rostock starten am Donnerstag die zweiten Baltic Sea Business Days. Am Freitag findet in Washington dann die Pressekonferenz des IWF-Lenkungsausschusses International Monetary and Finance Committee statt. Und es gibt zum Wochenausgang frische Ratingergebnisse. S&P legt Einstufungen zu Ägypten, Benin, Griechenland, Großbritannien, Mosambik, den Niederlanden und Italien vor. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und aus dem Bereich Namen und Nachrichten gibt es einen Geburtstag einer Investmentgröße zu vermelden, und zwar am Samstag. William Gross wird 80 Jahre alt. Er gründete 1971 die Fondsgesellschaft Pacific Investment Management Company, auch bekannt als PIMCO. 1999 wurde PIMCO für 3,3 Milliarden Dollar an Allianz Global Investors verkauft. Am Sonntag hat Gabi Schupp Geburtstag, die Vorstandsvorsitzende von Villaroy & Boch. Sie wird 60 Jahre alt. Nach Station bei Procter & Gamble wurde sie 2019 Vorstandsmitglied bei Villaroy. Und seit Anfang dieses Jahres ist sie CEO und damit die erste Frau an der Spitze des Keramikherstellers. Am Freitag wird Uwe Abel 60 Jahre alt. Er ist einer der beiden Vorstandssprecher der frisch fusionierten Volksbank Darmstadt-Mainz. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der nächsten Woche verschiedene Feier- und Gedenktage an, insbesondere in Asien. In Thailand, Laos und Kambodscha wird vom 13. bis 15. April das Neujahrfest Songkran gefeiert. Und das Fest soll eine Zeit der Säuberung und Erneuerung sein. Viele Thailänder putzen aus diesem Anlass ihre Wohnung. Älteren Familienmitgliedern wird als Zeichen des Respekts eine kleine Menge Wasser über die Hände gegossen. Und diese rituellen Waschungen haben sich inzwischen insbesondere in größeren Städten zu regelrechten Wasserschlachten weiterentwickelt, in die manchmal auch Unbeteiligte eingebunden werden. In Südkorea wird am Sonntag der Black Day gefeiert. Der leitet sich vom Valentinstag ab. Am 14. Februar ist es in Südkorea üblich, dass Frauen zum Valentinstag Schokolade an Männer verschenken. Am 14. März, dem White Day, beschenken dann die Männer die Frauen. Und jetzt am 14. April, dem Black Day, gehen traditionell diejenigen, die sowohl am 14. Februar als auch am 14. März keine Geschenke bekommen haben, in ein Restaurant, wo sie dann ein Nudelgericht mit schwarzer Soße essen. Am Donnerstag wird dann weltweit der Internationale Denkmaltag begangen. Er wurde 1982 eingeführt durch den International Council on Monuments and Sites und wird in Zusammenarbeit mit der UNESCO begangen. Und was können Sie aus dem Hause Börsenzeitung erwarten in der nächsten Woche? Am morgigen Samstag erscheint die Sonderbeilage Digital Assets, Krypto und mehr und am Mittwoch das Schwerpunktthema Exchange Traded Products. In der Sonnabendausgabe finden Sie natürlich wie gewohnt auch die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. In der aktuellen Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um ESG und Sustainable Finance, spreche ich dieses Mal mit jemandem, der einen Ansatz zur Nachhaltigkeitsbewertung ersonnen hat, der subjektive Faktoren weitgehend ausklammern möchte. Ich freue mich, wenn Sie da reinhören. Und die wichtigsten Links zum Podcast und zu den weiteren Informationen finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die nächste 16. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende, eine gute nächste Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns hier am nächsten Freitag wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.